Homogenität oder Vielfalt, in welcher Welt wollen wir leben? Das ist die große Frage und ist auch das Thema der Ringvorlesung in Erfurt der Universität und der Fachhochschule. Und Dr. Marcel Lewandowski wird einen Vortrag halten am Dienstag, den 13.11. Und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Lewandowski.
Guten Tag.
Sie beschäftigen sich mit Politik und es hat mal jemand gesagt, vermeide es, in turbulenten Zeiten zu leben. Nun haben wir derzeit politisch sehr turbulente Zeiten. Ist doch eigentlich gut für uns, oder?
Das kommt darauf an, wie man es sieht. Wir haben natürlich eine relativ starke Polarisierung, auch thematisch. Das sieht man auch an den Wahlergebnissen in den USA, aber auch in Europa. Das ist auf der einen Seite gut, weil das vielleicht auch zu einer Politisierung führen kann, weil man sich mit bestimmten Themen stärker beschäftigt, weil man sich auch mobilisieren lässt für eine Sache, die man dann an der Wahlurne ausdrückt. Auf der anderen Seite ist so eine Form der Polarisierung oder dieses, was Sie als turbulent bezeichnet haben, ich würde das einfach als Polarisierung übersetzen, auch immer so ein sprachliches Merkmal. Also wir sehen beispielsweise in den USA, aber wir sehen auch in Westeuropa eine zunehmende Nutzung drastischer Sprachbilder, Verrohung der Sprache, auch in der Politik. Und das macht natürlich die Kompromissfindung auch schwieriger, die wir in Demokratien brauchen.
Aber grundsätzlich könnte man doch sagen, Streit ist was Gutes. Wenn man auf Augenhöhe streitet, sich einmischt und überhaupt erstmal über Politik redet, ist es doch erstmal was ziemlich Dynamisches, oder?
Das ist prinzipiell etwas Gutes, selbstverständlich. Also Demokratie braucht natürlich unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche politische Positionen und braucht auch Streit. Aber in der Demokratie gibt es sozusagen doch einen Konsens darüber, wie ein Streit geführt wird. Also er wird nicht so geführt, dass man den politischen Kontrahenten die Legitimation abspricht. Aber das ist das, was gerade sozusagen geschieht. Also es gibt ein wechselseitiges Absprechen von Legitimation, von Sagbarkeit, von dem, was sozusagen gesagt werden darf, was gesagt werden sollte. Und das führt auch zu einer Unversöhnlichkeit von Positionen und das macht den Streit, diesen produktiven Streit in der Demokratie natürlich schwieriger.
Ihr Vortrag, Dienstag den 13. wird ja lauten, die Abwertung der anderen, Rechtspopulismus als Einstellungsmerkmal und als politisches Programm. Das heißt, das ist dann schon eingepreist, dass man die anderen erstmal abwertet, runtermacht und niedermacht, um die eigene Position zu behaupten?
Ja, in der Tat. Populismus zeichnet sich dadurch aus, dass sozusagen sagt, auf der einen Seite, es gibt das gute Volk und das Volk hat einen einheitlichen politischen Willen, es ist sozusagen politisch homogen und dann gibt es auf der anderen Seite die da oben und die da oben machen ohnehin, was sie wollen. Das ist politische Establishment. Das ist sozusagen die Grundposition des Populismus. Und da geht es gar nicht darum, wirklich die zu beschreiben, wie repräsentative Demokratie funktioniert, sondern da geht es darum, Schuld zuzuweisen. Also die da oben hören uns nicht mehr. Das ist sozusagen eine Kernchiffre des Populismus. Und damit ist sozusagen sind sozusagen politische Entscheidungen des Establishments erstmal tendenziell als illegitim eingestuft, weil die ja angeblich, sozusagen das ist das, was der Populismus behauptet, das Volk nicht berücksichtigen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir den Populismus als Rechtspopulismus, es kann auch einen linken Populismus geben, sagt die Forschung, als Rechtspopulismus und da gibt es noch die da draußen, also die Fremden, die zu uns in Anführungszeichen nicht gehören. Und auch denen wird abgesprochen, sich legitim hier zu sein, legitim sich beteiligen zu können und da gibt es natürlich unterschiedliche Ausformungen von Xenophobie, von Fremdenfeindlichkeit bis sozusagen ganz entwickeltem ideologischen Rassismus.
Aber ist die Grundlage überhaupt stimmig? Kann ein Volk überhaupt homogen sein? Das ist doch gar nicht vorstellbar.
Genau, ein Volk kann nicht homogen sein und deshalb gibt es ja in der Demokratie auch unterschiedliche Ansichten, aber der Populismus behauptet von sich, dass das Volk, das wirkliche Volk, eine Ansicht habe und die müsse jetzt sozusagen umgesetzt werden. Also wir kleinen Leute wollen doch nur XY oder das Volk will doch nur und da sind sozusagen bestimmte Begriffe von Normalität drin, also Behauptung von Normalität, was das Volk will und wer etwas anderes will, der gehört dann auch nicht dazu. Auch dieses Ausschließen von anderen, das gehört zum Populismus.
Müsste man nicht auch mal über den Begriff Volk reden, was das Volk überhaupt ist? Also ist das der Staatsbürger? Was ist das Volk?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Art von Populismus wir uns anschauen. Es gibt sozusagen linke Form des Populismus, wo das Volk tatsächlich auch sozusagen sozioökonomisch eingegrenzt wird. Also es sind sozusagen die ökonomisch Ausgestoßenen und die Arbeiter und wer dann noch dazu eingerechnet wird. Und dann auf der anderen Seite gibt es im rechten Populismus die Überlegung oder die Behauptung, das Volk, das sind die Autochtonen, die kulturell hier Zugehörigen, wobei auch das natürlich immer willkürlich ist. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir sozusagen aus der Staatslehre als den Souverän kennen, weil da ist sozusagen diese Heterogenität schon mit eingepreist.
Also wenn wir Volk sagen, meinen wir nicht unbedingt den Staatsbürger oder den Menschen, der in einem Land lebt.
sondern die Populisten meinen sozusagen was anderes. Die meinen, wenn sie Volk sagen, sozusagen in irgendeiner Form eine Gemeinschaft, die denen unterstellt wird, es gibt sozusagen einen einheitlichen Willen. Jan-Werner Müller hat das mal als Volksgeist bezeichnet, was es, wie ich finde, sehr gut trifft. Und die Rechtspopulisten wenden das auch nochmal kulturell. Die sagen, wir sind sozusagen das kulturell homogene Volk und alles, was von außen kommt, und dazu zählen nicht nur Migrantinnen und Migranten, sondern dazu zählen eben auch kulturell, in Anführungszeichen, andere, wie etwa Homosexuelle oder Transgender oder diejenigen, die keine klassische Familie leben, die gehören nicht dazu.
Also muss man mit dem Begriff völkisch aufpassen. Völkisch-national ist dann mal wieder was ganz anderes oder ist das sozusagen dann die Fortsetzung des Gedankens?
Na, völkisch-national ist etwas, das finden wir vor allem in der politischen radikalen Rechten. Also völkisch ist ein Begriff, den jetzt nicht jede rechtspopulistische Partei benutzt. Der hat auch gerade in Deutschland nochmal eine spezielle Bedeutung. Und den finden wir vor allem bei der radikalen und bei der extremen Rechten. Und das ist sozusagen ein Begriff, der geschichtlich sozusagen auch in der Zeit des Nationalsozialismus eine Hochzeit hatte. Und der war auch nochmal ethnisch gewendet. Da geht es ja nicht nur um Kultur, sondern da geht es tatsächlich um das Volk als gemeinsame Ethnie. Und deshalb ist er natürlich hochproblematisch. Und den kann man jetzt auch in der politischen Debatte nicht einfach umdeuten.
Ja. Nun kommt immer wieder der Flex, das waren die Nazis, das sind die Nazis, die völkisch-nationalen, aber ist dieser Gedanke nicht schon viel älter oder der Geburtsfehler im Grunde der sogenannten deutschen Nation, eines Staatskonstruktes, da war das doch auch schon irgendwie eingepreist oder fing das da nicht schon an?
Ja, das ist natürlich das Deutsche, also überhaupt was das Deutsche ist, war zu einer langen Zeit auch eine Zuschreibung von anderen Völkern und Gesellschaften. Und Deutschland war ja nun auch historisch betrachtet ein Flickenteppich. Und das ist natürlich auch Teil der Vorgeschichte dieser spezifischen Form des deutschen Nationalismus. Also ich würde aber sagen, beim deutschen Nationalismus, den deutschen Nationalismus können wir im Grunde genommen von der Ideologie des Dritten Reiches, die ihn ethnisch gewendet hat, gar nicht mehr trennen. Also der Begriff ist im Prinzip jetzt so da, und wenn wir völkisch sagen, dann sind wir im Prinzip in dieser Begriffsgeschichte drin.
Die Abwertung der anderen, Rechtspopulismus als Einstellungsmerkmal und politisches Programm, das Thema Ihres Vortrages. Wann fange ich denn an, andere abzuwerten? Wenn ich mich abgrenze oder wenn ich sage, ich bin besser, oder wo geht das los?
Ja, also wenn wir jetzt mal auf den Populismus beziehen, dann kann man schon sehen, dass es vor allem dieses Absprechen von Legitimität, also dieses Absprechen von einerseits sozusagen politisch eine Stimme haben zu dürfen, sich beteiligen zu dürfen, man gehört sozusagen nicht dazu, also die Minderheiten sollen meinetwegen mitexistieren, ja, aber sie sollen unsere Entscheidungen als Mehrheit nicht beeinflussen. Das ist Kern des Populismus, und dann beim Rechtspopulismus sind das sozusagen nochmal bestimmte Minderheiten, die damit gemeint sind. Also ich würde Abwertung im Populismus, Extremismus nochmal was anderes, im Populismus vor allem als politische Delegitimierung verstehen.
Wo fängt das dann an, dass ich andere abwerte, wenn ich eine Identität suche, mich zu einer Gruppe zugehörig fühle? Das scheint ja ein Reflex von Menschen zu sein, dass sie irgendwo dazugehören wollen, sich identifizieren. Da sind so Begriffe wie Heimat, Identität, dann geht's weiter mit Volk, Nation, Land. Wo wird's denn problematisch? Weil Leute wollen sich ja immer irgendwie zuordnen und abgrenzen.
Die Zuordnung selbst ist sozusagen noch keine Abwertung. Ja, sondern der Populismus besteht ja aus zwei Teilen. Der Populismus sagt ja zum einen, wir gehören zu einem Volk, und wir als Volk, wie auch immer das dann definiert wird, also zum Volk gibt es auch nochmal andere Chiffren wie die Bürger oder wir alle oder einfach wir oder die kleinen Leute, die werden in zweierlei Weise abgegrenzt. Das ist einmal gegen das politische Establishment, da sind schon mal gegen die da oben. Also es wird sozusagen ein moralischer Unterschied aufgemacht zwischen dem guten Volk, also uns, wer auch immer dann dazugehört, und denen da oben. Das ist die eine Form der Abgrenzung. Und im rechten Populismus gibt es noch eine andere Form der Abgrenzung, und das sind sozusagen die Fremden. Und jetzt muss man aber sehen, dass es da eine gewisse Varianz, also Unterschiede zwischen Parteien gibt. Es gibt sozusagen richtig xenophobe Parteien, die sagen, im Grunde genommen, was ethnisch nicht deutsch oder schwedisch oder niederländisch ist, je nachdem, wo sie hinschauen, die gehören schon nicht dazu. Die sollen gar nicht hierher kommen. Das ist so eine ganz starke Form des Rassismus. Und dann gibt es aber auch in Anführungszeichen weichere Formen, die eher kulturell gewendet sind. Die sagen zum Beispiel, man könnte beispielsweise sagen, Syrer sind willkommen, solange es keine Muslime sind. Auch diese Position fand man vereinzelt im Umfeld der Pegida. Da geht es also nicht um ethnischen Rassismus, sondern da geht es um Religion als Kultur. Und so sehen wir was, wer, warum, wie abgewehrt oder ausgegrenzt wird, das ist sozusagen in sich nochmal sehr unterschiedlich.
Mhm. Nochmal ein Ausflug zum Staatsverständnis. Also wenn Sie sagen, die da oben, das ist mal einfach, die da oben machen das falsch und wir sind das Volk, wir die kleinen Leute und wir sind ja eh immer am Arsch. In meinem Staatsverständnis sage ich ja, ich bin der Staat, ich bin der Souverän und ich kann und will auch mitbestimmen und will die Strukturen beeinflussen und die da oben sind nicht die da oben, sondern das die sind die, die mich eigentlich vertreten und für mich da sein sollen und deswegen habe ich da mitzubestimmen. Ist das ein Staatsverständnis, für das es noch einzutreten lohnt?
Der Populismus sagt von sich, die da oben, also die Etablierten, sind entweder gänzlich für das Volk da und wissen, was das Volk will, oder aber sie tun sozusagen etwas, was das Volk nicht will. Es gibt nur sozusagen diese beiden Sichtweisen auf die etablierten politischen Parteien. Deshalb würde ich gar nicht unbedingt sagen, es geht hier um das Staatsverständnis, sondern es geht um das Demokratieverständnis. Mhm. Das repräsentative Demokratieverständnis sagt, wir wählen Repräsentanten und die entscheiden frei. Sie haben sozusagen kein imperatives Mandat. Die entscheiden frei und wir können diese Repräsentanten aber auch wieder abwählen, wenn wir unzufrieden sind.
Ja.
Das andere ist, was dazugehört, es gibt so eine gesellschaftliche Pluralität. Das heißt, im Idealfall, es setzt sich sozusagen die Meinung, die eine Mehrheit findet, aber das wird sozusagen frei ausgehandelt, die setzt sich durch. Der Populismus sagt, einerseits das, was ich eben über die Repräsentanten gesagt habe, die sollen sozusagen den Volkswillen verkörpern, regelrecht verkörpern, und sie sollen auf der anderen Seite, soll sich nicht sozusagen irgendwelche Minderheiten durchsetzen, alles in Anführungszeichen, sondern die Mehrheit des Volkes. Da geht darum, da braucht es sozusagen gar kein Aushandeln, gar kein Dissens, gar keinen Konflikt, der zur Demokratie, wie Sie am Anfang ja gesagt haben, dazugehört, sondern es gibt ja schon etwas, das will ja die Mehrheit und nur wenn das durchgesetzt wird, dann können wir auch von Demokratie sprechen. Das ist die Position des Populismus.
Mhm. Ab wann ist was populistisch oder anders gefragt, was ist am Populismus eigentlich schlecht? Sind nicht die meisten Politiker, die vereinfachen, die klar Dinge rüberbringen, populistisch oder, weil das ist ja grundsätzlich schon mal eine Wertung drin, dass populistisch was Schlechtes ist.
Ja, also das muss ich zunächst sagen, ich selbst arbeite ja empirisch, das heißt, ich habe selber als Mensch, als Bürger eine politische, also eine normative Position, mhm. aber das, was ich mache, ist erstmal sozusagen eine wissenschaftliche Sicht darauf, das heißt, ja. ich bewerte Populismus nicht.
Mhm.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt einen schönen Satz von einem Populismusforscher, Frank Decker, der hat mal gesagt, immer überall, wo Demokratie ist, ist auch Populismus. Und das stimmt auch, weil jeder Politiker natürlich von sich sagen muss, ich bin für euch da, ich vertrete eure Interessen. Aber es gibt natürlich schon mal einen Unterschied zwischen denjenigen, die akzeptieren, dass es unterschiedliche Interessen gibt, die repräsentative Demokratie akzeptieren und die sagen, ich spreche nicht für alle, sondern ich habe eine gewisse Position und dafür werde ich gewählt oder nicht, und diejenigen, die sagen, ich spreche für das Volk selbst. Das ist sozusagen nochmal ein großer Unterschied. Wir können also sehen, Populismus ist immer irgendwie da, aber graduell unterschiedlich. Und das wird man auch im Vortrag sehen. Man sagt im Grunde genommen nicht, etwas ist populistisch oder nicht, sondern wir messen das als graduelles Merkmal. Das kann sozusagen unterschiedliche Schattierungen annehmen.
Wie schätzen Sie nun mal jetzt als Mensch und als Wissenschaftler die politische Stimmung in diesem Land ein und auch weltweit? Es war ja das Ende der Geschichte eigentlich eingeläutet. Die westlichen Werte, dieses Demokratiemodell hat sich durchgesetzt oder wird jetzt auf die Welt übertragen und dann ist alles prima. Das scheint es aber nicht zu sein, oder?
Also ich würde darauf am liebsten nur als Wissenschaftler antworten, mhm. weil das natürlich auch die Rolle ist, in der ich spreche.
Ja.
Meine Einschätzung ist, dass der Fukuyama-Ansatz oder diese Fukuyama-These, dass sozusagen das Ende der Geschichte, das Ende der Ideologien gekommen sei, das war im Prinzip von Anfang an falsch. Es war ein Paradigma, dem haben sich auch die sozialdemokratischen Parteien ein Stück weit untergeordnet, indem sie glaubten, es gibt sozusagen eine Mitte und alle Parteien müssen dahin rücken und sie auch sich dementsprechend angepasst haben. Das war kurzzeitig erfolgreich und jetzt allerdings tragen sie auch deshalb ein Stück weit die entsprechenden Konsequenzen. Ganz allgemein gesprochen, im Grunde genommen gibt es kein politisches Handeln, das nicht ein Stück weit ideologisch gefärbt ist. Es gibt keine neutrale Form der Politik. Sie ist immer irgendwie an eine Weltanschauung gebunden. Und was wir jetzt sehen können ist, und da würde ich gar nicht zu weit vorgreifen wollen, sondern nur beschreiben wollen, was ist, wir sehen, glaube ich, eine relativ starke Polarisierung innerhalb der westlichen Demokratien, nicht in allen. Aber wir finden A, eine relativ starke Polarisierung, gerade in der Sprache, und wir finden auf der anderen Seite, nicht in den USA, aber in Europa, auch eine Ausdifferenzierung der Parteiensysteme. Also das ist ein ganz interessanter Aspekt. Die großen Parteien, die Konservativen wie die Sozialdemokraten, die verlieren immer stärker an Wähler, einerseits an Rechtspopulisten, aber andererseits eben auch an Parteien im linksliberalen Spektrum, etwa die Grünen. Ne? Und das ist etwas, was wir zurzeit beobachten können, es gibt eine gewisse Instabilität, aber wir können noch nicht wirklich absehen, wohin sie führen wird.
Was denken Sie denn oder was ist denn Ihre Analyse, warum diese rechtspopulistischen Positionen auf so fruchtbaren Boden fallen? Das ist ja nicht nur in Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland, sondern eigentlich weltweit, wenn man sich Brasilien anguckt, dann meine Güte, wie kann man so einen Typen wählen? Wieso fällt das auf fruchtbaren Boden? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das ist, da rätselt die Forschung immer noch ein bisschen drüber, weil es unterschiedliche Erklärungsmodelle dafür gibt. Es gab lange Zeit so das Argument, das hat was mit Protest zu tun. Die werden sozusagen gewählt, weil die irgendwie etwas anderes darstellen als die Parteien oder die Politikerinnen und Politiker, von denen die Wähler und Wähler enttäuscht sind. Das ist ein Aspekt. Also Protest spielt ein Stück weit eine Rolle. Aber was wir auch sehen müssen und was wir, womit man sich auch wahrscheinlich politisch auseinandersetzen muss, ist ein anderer Aspekt, nämlich, wir können in vielen Ländern sehen, dass diese Parteien gewählt werden, weil sie ein bestimmtes Programm vertreten. Also das ist nicht so, dass man sagt, ja gut, der mag ein Rechter sein, aber ich wähle den trotzdem, sondern wir finden eine relativ große Übereinstimmung zwischen Positionen der Wählerinnen und Wähler dieser Parteien und dieser Parteien selbst. Und insofern muss man schon sehen, dass offensichtlich ist eine inhaltliche Nachfrage für eine konservative Familienpolitik, für eine sehr rigide Integrations-Migrationspolitik gibt. Und das ist etwas, dem können sich die etablierten Parteien nur sehr schwer stellen.
Abschließende Frage noch, die ökonomischen Zustände, das Einkommen, die wirtschaftliche Entwicklung, die scheint ja davon zwar nicht abgekoppelt, aber nicht in direktem Zusammenhang zu stehen. Wenn man sich die wirtschaftliche Situation von Deutschland anguckt, da geht es ja zwar nicht allen besser, aber einigen schon. Welche Rolle spielt dann soziale Spaltung und auch die wirtschaftliche Situation in den jeweiligen Ländern?
Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einige Befunde, die sagen, das hat tatsächlich etwas mit wahrgenommener Arbeitslosigkeit zu tun. Das andere sagen, das hat etwas sozusagen mit der Wahrnehmung zu tun, ob es mir besser gehen wird oder ob es mir schlechter gehen wird. Oder es hat etwas damit zu tun, ob ich glaube, dass es eine Fremdgruppe gibt, denen es ökonomisch unberechtigterweise besser geht als mir.
Kann man das definieren, wer da berechtigt ist oder
Das kann man nicht, weil das sozusagen auf der Selbstwahrnehmung ruht. Also unberechtigterweise war sozusagen jetzt auch wieder in Anführungszeichen zu verstehen, sondern keine Aussage von mir, sondern darum, dass man sagt, beispielsweise es kommen, wie gesagt, als vermeintliches Zitat, es kommen Ausländer hierher und die bekommen etwas, warum ich nicht. Mhm. Ja? Das muss natürlich noch in der Sache noch nicht mal stimmen, aber diese Perzeption, dass es eine Gruppe von Fremden gibt und die kriegen ökonomisch etwas, was mir eigentlich zusteht in meiner Wahrnehmung, das kann auch eine mögliche Erklärung für so ein Wahlverhalten sein, nur darin ist natürlich nicht nur Ökonomie, sondern darin ist natürlich auch Fremdenfeindlichkeit enthalten. Das heißt, man kann das sehr schwer trennen. Und ich werde auch im Vortrag so einige dieser zum Teil sich widersprechenden, zum Teil aufeinander aufbauenden Befunde nochmal so ein bisschen im Detail ausführen.
Was kann man denn gegen die Irrationalität und gegen die Faktenresistenz tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Der eine Punkt ist, die Frage, die man sich stellen muss, also es fällt mir schwer, sozusagen als Wissenschaftler zu sagen, man muss jetzt das und das tun. Das ist ja wirklich nicht redlich, das würde ich auch nicht machen. Aber ich glaube, man muss sich ein Stück weit überlegen, ob man auf diese Faktenresistenz selbst aufspringen will. Also auf diesen postfaktischen Wahlkampf, wenn Sie so wollen, postfaktischen Kampagnen. Also ist es sozusagen für Parteien auch der politischen Mitte, links wie rechts, der moderaten politischen Mitte, ist es für die sinnvoll, ein Stück weit darauf einzugehen oder ist es für sie eher sinnvoll, es gerade nicht zu tun? Aber ich glaube, dass das momentan noch im Fluss ist. Also da gibt es noch keine richtige Strategie, die sich bewährt hätte. Deshalb kann man es schwer sagen.
Was vielleicht helfen kann, ist, einem Vortrag zu lauschen, zu diskutieren, zu streiten. Und das kann man sicher auch am Dienstag, den 13.11. tun. Und zwar im Audimax in der Fachhochschule. Und dort wird Dr. Marcel Lewandowski von der Helmut-Schmidt-Universität einen Vortrag halten. Die Abwertung der anderen, Rechtspopulismus als Einstellungsmerkmal und politisches Programm. Herr Lewandowski, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Wünsche Ihnen eine gute Reise nach Erfurt. Und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch, danke.
Danke, tschüss.
Tschüss.